möchte uns einleiten mit zwei Versen, die Predigt einleiten aus Hebräer Kapitel 1, Verse 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes am Ende des Neuen Testamentes, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet in Jesus, seinem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. In diesem Vers wird uns gesagt, dass Gott zu den Menschen redete und sich immer und immer wieder offenbarte. Und seit Jesus als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist, hat Gott seine Pläne durch ihn offenbart. Wir können im Neuen Testament Jesus lesen und Pläne Gottes erkennen. Aber Jesus hat eines immer wieder selbst betont, dass er gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Er ist keinen Eigenweg gegangen. Seinen Dienst, seine Erfüllung, seine Aufgabe gründet auf die prophetischen Offenbarungen der Propheten und der Väter im Alten Testament. Also heißt das, dass Gott in der Vergangenheit, gerade im Alten Testament, viele Propheten zu den Menschen sprechen ließ, um Gottes Handeln und seine Prinzipien zu erklären. Gerade mit dem Volk Israel ließ Gott Geschichten zu, um uns anhand von Geschichten typologisch zu zeigen, was das denn mit uns zu tun hat. Und so wollen wir heute aus einer Geschichte hören, die sich ca. 850 vor Christus ereignet hat. Israel war bis dahin ein starkes, gesegnetes Volk geworden. Besonders unter der Herrschaft des Königs Davids hatte Israel Frieden. Frieden in Anführungsstrichelchen, dass sie ein ruhig, recht ruhiges Leben hatten. Friede gab es da nirgendwo, aber es war so weit Friede, dass die Menschen halbwegs Monat für Monat in Sicherheit leben konnten. Bis dahin, gerade auch in der Zeit davor, der Richterzeit, hatte Israel mehr oder weniger Völker als Feinde und ein Volk war besonders herausfordernd. Israel hatte wirklich ernste Schwierigkeiten mit den damaligen Aramäern, dem heutigen Syrien, nordöstlich von Israel. Heute Syrien, damals hießen sie Aramäer. Syrien war das Nachbarland von Israel und sie hatten sowohl militärisch ernsthafte Schwierigkeiten als auch mit dem Götzendienst, der von diesem Land rüberkam, besonders in die späteren Nordstaaten nach Salomo dann, um das Volk Israel zu verführen. Das ist auch ein Krieg. Das ist ein Krieg in den Köpfen. Welchen Gott sollst du dienen und willst du dienen? Und so wollen wir da mal reingehen in die Geschichte und da ist ein großer, starker, begabter Offizier, der Aramäer, der Syrer quasi und der hatte eine besondere Aufgabe und wir wollen heute Morgen mal 2. Könige 5 ab Vers 1 lesen. Ja, wir lesen mal die ersten 3 Verse. Und Naeman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naeman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten Elisa, der in Samaria in Israel wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Wir befinden uns im Jahr sogar, wir können die Verse alle, vielleicht alle 3, weiß ich nicht, nee, geht nicht, ne, dran lassen. Wir befinden uns im Jahr ca. 850 vor Christus im Alten Testament. Stabiles, politisch und geistliches Volk unter König David. Und danach wurde es schwierig und Wie schon gesagt, die Aramäer verführten Israel einmal durch den Götzendienst, gerade unter den Königen in dieser Geschichte, Joram, Jehu, Joahas. Das Problem des Götzendienstes nahm wieder stark zu. Israel verließ sich nicht nur auf seinen Gott, sondern die Aramäer versuchten, Israel zu zersetzen. Und da ist nun Naeman, ein ganz hoher Offizier der syrischen Armee. Und wir lesen hier in diesen Versen, er hatte hohes Ansehen, er hatte einen starken, integren Charakter, er war äußerst erfolgreich, man kann sagen, er war gesegnet mit Erfolg. Und dann heißt es, aber er war aussätzig. Und in diesem einen Wort, aber er war aussätzig, steckt die ganze Tragik dieses Lebens. Anders als in Israel, da war das höchst ansteckend, der Aussatz. Anders als in Israel wurde der vom Aussatz befallene Naeman in Syrien offensichtlich nicht isoliert. Als ich das las, dachte ich so an unsere Corona-Herausforderungen. Ja, wir versuchen auch ganz verschiedene Modelle. Und Syrien offensichtlich ging da ein bisschen lockerer um, hatte nicht den Shutdown für Naeman, sondern der durfte weiter arbeiten, aber er war aussätzig, sicher eingeschränkt, wahrscheinlich mit Maske, aber er war gehandicapt und dennoch war er erfolgreich. 6 Meter Abstand vom Musikteam und so, man kann sich arrangieren, wir haben es kennengelernt. Und dann besteht aber hier in diesem Vers, und das will ich uns zeigen, für unseren Berichterstatter hier keinen Zweifel für die Ursache seines Erfolges. Ein Heide, ein Nichtjude, in Syrien, Feinde Israels, verführen zum Götzendienst. Und dann heißt es hier, die Hand Gottes war auf ihm. Der Herr gab ihm Erfolg. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für die Aramäer gegeben. Und dieses Wort Herr ist auch in den Bibeln groß gedruckt. Und wann immer du Elberfelder zum Beispiel, ich glaube Luther macht es auch ganz stark, er arbeitet ein bestimmtes Wort heraus, nämlich Jahwe. Haben die Juden nicht ausgesprochen vor Heiligkeit dieses Namens. Und das erscheint, manchmal steht bei dir Herr, Herr in der Bibel. Einmal ganz Großbuchstaben, einmal normale Buchstaben, wann immer Großbuchstaben ist, da ist im Hebräischen Jahwe geschrieben. Der Herr Israels segnet den höchsten Offizier der Feinde Israels. Der Mann war deshalb so erfolgreich, weil Gott mit ihm war. Ein Führer eines heidnischen Landes in diesen Zeiten, ihr Lieben, und Gottes Hand ist auf ihm. Das ist Gottes Handeln, sagt der Schreiber hier. Gott setzt Könige ein und ab bis heute. Es ist Gottes Hand, die unsere Angela Merkel eingesetzt hat, die den österreichischen Bundeskanzler, die französischen, sogar Trump, der von Deutschland so gehasst wird, jeder, auch in China und sonst wo. Gott setzt Menschen ein und setzt Menschen ab. Und Gott segnet Politiker, auch wenn sie Feinde Israels sind, weil Gott seine Pläne zustande bringt. Auch wenn sie Feinde von Christen wären, Gott würde diese Menschen segnen, weil er sowieso seine Pläne hinbekommt. Oh, das schockt, oder? Und wir sehen hier ein zweites, ob es Naeman bewusst war oder nicht, Gott hat in diesem Menschenleben bereits seine Fäden geknüpft, unsichtbar. Lange bevor es bekannt wurde, weil Gott in das Herz eines jeden Menschen sieht und er zur bestimmten Zeit Menschen anspricht und etwas mit ihnen vorhat. Das macht demütig, durch die Zeit zu wandeln. Vorsicht mit zu schnellen Verurteilungen von Menschen, von Politikern, von Leuten, die eingesetzt sind. Gott kann noch große Geschichte schreiben mit Menschen, die sichtbar irgendwas anderes darstellen. Gott kann mit jedem Geschichte schreiben und er wird, weil seine Pläne zustande kommen werden. Amen. Gott sieht in das Herz eines jeden Menschen. Und wir sehen heute auch nicht, was im Herzen von Politikern abläuft. Paulus sagt aber, es gibt keine Zufälle, wo du lebst. mit wem du zusammen bist, wem du begegnest. Hey, bete, dass Gottes Pläne im Leben deiner Freunde und der Menschen, von denen du hörst, mit denen du siehst, die du siehst, mit denen du Kontakt oder kein Kontakt hast, zustande kommen. Das Gebet der Gemeinde auch in diesen Tagen ist sowas von wichtig, dass Gottes Reich auf diese Erde kommt. Egal, wo wir stehen in der Endzeitperspektive, völlig egal. Egal, wer an der Macht ist. Beten wir jetzt schon, dass der Nachfolger unserer Bundeskanzlerin der Mann oder die Frau ist, die Gott erwählt hat. Weil Gott hat Leute erwählt, die er gebraucht. Und ein zweites wird uns hier gezeigt. Nicht Krieg, aber damalige Raubzüge der Aramäer. Und wir lesen nicht, ob er dran schuld war, mitgemacht hat, aber er war der erste Offizier, der General der Armee. Die haben Raubzüge gemacht durch die Nachbarländer und eben auch in Israel. Sind nach Israel eingefallen und haben ein junges jüdisches Mädchen als Sklavin mitgenommen. Junges jüdisches Mädchen. Und sie ist an den Königshof gekommen und sie wurde durch Umstände, die uns nicht beschrieben werden, Sklavin der Frau dieses Feldherrn, Naemans. Und es war auch damals durchaus üblich, dass sich ein vertrauensvolles und manchmal schon harmonisches Verhältnis zwischen Sklaven und Herren einstellte. Und was wir hier in dieser Geschichte prophetisch dargestellt sehen, wiederholt sich auch in deinem und meinem Leben. Gottes Gunst war auf diesem Mädchen. Ein einfaches jüdisches Mädchen, trotz Schmerzen in ihr entrissen zu sein, versklavt zu sein. Das sind ganz dunkle Stunden, wenn Menschen davon berichten, gegen ihren Willen eingesperrt, verschleppt worden zu sein. Aber sie scheint ihr Leben in Gottes Hand gelegt zu haben. Sie weiß sich geborgen in ihrem Gott. Sie hatte Gunst und sie wagt es, ihrer Herrin Folgendes zu sagen, Vers 3. Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ein kleines jüdisches junges Mädchen, Teenager, 17 Jahre vielleicht, 20, keine Ahnung. Da steckt jede Menge Mut drin in diesem Satz. Hier ist sie ganz allein vor ihrer Herrin. Und wenn du das mal liest, da hörst du kein Vielleicht, kein Wenn und kein Aber. Da liest du keine langen Erklärungen. Ja, das tut mir auch leid, dass Naeman so leiden müsste und so. Man hört ja bei uns im Volk Israel, aber man weiß ja nicht genau, ob Gott existiert. Und ich kann das auch nicht so beschreiben, ich bin da nicht so fit. Was du hier hörst, ist pures Vertrauen, nur noch Vertrauen. Sie stellt sich hin und sie weiß, der Gott meines Volkes, der wird meinen Chef heilen. Und das muss uns berühren, ihr Lieben. Das ist die prophetische Botschaft für alle Welt, für alle Christenheit. Da gibt es einen, der helfen wird. Nicht vielleicht. Und wir müssen ja vorsichtig sein in unserer heutigen demokratischen und humanistischen Welt. Und wer hat schon die Wahrheit? Und wir kommen da so als Christen dahergeschlichen. Und ja, ich weiß auch nicht, ob mein Gebet was vermag. Dieses Mädchen stellt sich hin und sagt mir, mein Herr, mit dem in Kontakt kommt, dann wird er gesund. Punkt. Wie bist du, wie bin ich unterwegs in dieser Welt? Wir hatten zum Glück gestern wieder Rangers hier, wir waren mit zwei Jungsteams hier unterwegs und du hast die Freude in den Gesichtern der Eltern gesehen, endlich wieder mit den Rangerleitern zu sprechen und so. Und alle Eltern, wir haben viele, viele nicht-christliche Backgrounds, alle Eltern, die mit mir gesprochen haben, sagen, durch welche Zeit gehen wir eigentlich hier? Was passiert eigentlich hier mit uns? Und ich glaube, diese Fragen, die werden dir auch begegnen. Und jetzt können wir rumlabern und irgendwas mitlabern, was sie hören wollen. Oder wir stellen uns hin und sagen, nur die Lösung in dieser Zeit ist, an Jesus Christus zu glauben. Er wird dich erretten. Er wird dich durchbringen. Das lernen wir prophetisch von dieser Geschichte hier. Da ist ein jüdisches Mädchen, egal wo sie sich befindet, egal durch was du durchgegangen bist. Meine Güte, du sagst, wenn du wüsstest, wie mein Schicksal ausgesehen hat und deswegen bin ich so drauf, wie ich bin. Dieses Mädchen hätte auch bitter sein können. Die hätte auch sagen können, warum hat Gott mich es zugelassen, dass ich als Sklavin verkauft worden bin? Nichts dergleichen. Sie steht als Licht und als Salz zur richtigen Zeit und weist einer Familie den Weg in Gottes Herrlichkeit. Das ist, was Gott sucht heute in unserer Zeit. Überall, wo du wohnst, hier im Landkreis Wittenberg, in Dessau. Gott sucht Menschen, die mit ihm connected sind und die sich beschenken lassen mit dem Mut, aber reden musste das Mädchen selber. Sie spricht hier auch nicht von einem Zauberer oder Scharlatan, sie spricht von Gott und von seinem gesalbten Elisa voller Vertrauen. Was ist dein Bekenntnis zu Jesus? Wie klar ist es in diesen Tagen? Wie ist deine Sicht von den Dingen dieser Welt? Jammerst du mit? Sagst du auch, oh, alles wird immer schlimmer? Oder stellst du dich hin und weist den Menschen aus deiner Nachbarschaft, aus deinem Wohnblock, weist ihnen den Weg zu Jesus? Nicht religiös, sondern völlig bodenständig. Und sagst, ja, die Bibel spricht von der Bedrängnis in diesen Tagen. Aber sie gibt Lösungen. Sie ist lösungsorientiert. Haben wir das gelernt am Donnerstag? Die Offenbarung ist nichts anderes als die umgekehrte Seite der Apostelgeschichte. Nichts anderes. Die Apostelgeschichte ist ein fröhliches Buch, Amen. Wenn du das liest, bist du begeistert. Du liest von den tollen Begegnungen Gottes mit Menschen und Heilungen und Zeichen und Wunder. Und die zweite Seite der Medaille wird in der Apostelgeschichte auch dargestellt. Brutale Verfolgungen. Die Jünger Jesu alle unterm Strich haben mit ihrem Leben bezahlt. Brutale Verfolgungen. Aber das nehmen wir so einfach dahin. Die Offenbarung ist einfach nur die Medaille umgedreht. Es ist eines der fröhlichsten Bücher, die Offenbarung. Nur, dass eben die Verfolgungsseite ein bisschen stärker dargestellt wird. Aber am Ende wissen wir, worauf es ausläuft, weil Jesus ist der Herr. Am Ende wissen wir, dass Christus die neue Welt baut, dass wir in seinem Reich sind für alle Zeit. Und die Menschen, viele Christen sagen, boah, Offenbarung, es ist das fröhlichste Buch der ganzen Bibel. Satan wird besiegt für alle Zeit. Christus kommt für seine Gemeinde wieder. Seine Braut wird vereinigt mit dem Herrn. Es ist unser Job, in die Fußstapfen dieses Mädchens zu treten, jetzt in dieser Zeit. Und nicht einen auf politisch kompetent zu tun und Zeichen der Zeit einordnen und ja, wir wissen, wer dahinter steckt. Alles Blödsinn. Die Welt wartet auf dich, dass du sie auf Christus hinweist. Und Naaman, Vers 4, ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel kam. Da sagte der König zu Aram von Aram, geh und zieh hin und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Dann ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider, wahrscheinlich nicht für ihn, weil die wollte er ja verschenken. Aber okay. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so. Das musst du dir mal vorstellen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel oder unser Ministerpräsident, okay, er ist Katholik, der würde damit noch umgehen können. Der bekommt so einen Brief. So lautet der Brief. Und nun, lieber König von Israel, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Okay, die Reaktion ist verständlich, wenn man weiß, dass das ganz gottlose Könige waren. Die haben keinen Plan mehr gehabt von dem Gott Jahwe mit ihrem eigenen Volk. Und dann kommt er natürlich zu so einer Geschichte, dass er sagt, ey, der will ja einfach nur einen Krieg anzetteln. Israels König ist völlig überfordert. Wenn es um das Heil des Menschen geht, braucht es etwas anderes. Unsere Regierung wird zunehmend überfordert. Wenn es um das Heil der Nation geht, dann braucht unsere Regierung die Gemeinde Jesu. Sie braucht uns als normale Menschen, die nicht überheblich, mit großer Barmherzigkeit Menschen treffen und ihnen vom Heil von Jesus Christus sagen. Und das bist du. Sorry, Gott nimmt sich keine anderen. Kleine junge Mädchen mit ihren Geschichten, mit ihren Lebensstories. Sagen, wenn du wüsstest, was ich alles erlebt habe, ja, es ist unsere Verantwortung, nicht bitter zu werden. Es ist unsere Verantwortung, immer wieder loszulassen. Abraham Lincoln stand einer diplomatischen Situation gegenüber und hatte seinen Berater. Und da kam der Präsident einer anderen Nation zu Zeiten Abraham Lincolns. Und dann kam er und sie sollten sich treffen. Und Abraham Lincoln flüstert seinem Berater zu, ich mag das Gesicht dieses Präsidenten nicht. Eine ganz überlieferte, wahre Geschichte. Und der Berater war schockiert und sagte, Mr. President, aber der Mann kann doch nichts für sein Gesicht. Der ist doch so geschaffen. Man muss ihn nehmen, wie man ist. Und Abraham Lincoln lässt diesen Satz in die Geschichte und sagt, ab 40 ist jeder für sein Gesicht selbst verantwortlich. Was wollte er sagen? Bis du 40 geworden bist, gab es so viele Stationen deines Lebens, wo du bitter geworden hättest sein können, wo du grimmig bist, wo dein Herz in Unvergebenheit verletzt worden ist. Und das drückt sich in Bitterkeit aus, in strengen Zügen aus. Und Abraham Lincoln hat wahrscheinlich einen Nerv getroffen und sagt, ab da sind wir selber dafür verantwortlich, dass wir uns nicht von unserer Geschichte auffressen lassen und kaputt machen lassen. Lass los, wer dich verletzt hat. Hör auf, bitter zu sein. Lass los, warum du in dieser Familie geboren bist, warum dein Schicksal so ist, wie es ist. Nimm es an wie diese junge Frau und sag, Jesus, ich bin vielleicht extrem gehandicapt, aber ich weiß, wer mein Gott ist. Und wo immer die Gelegenheit ist, werde ich einen Finger heben und sagen, wenn du Hilfe brauchst, dann komm zu Jesus. Israels König war völlig überfordert. Und wir haben am Anfang der Geschichte gesagt, dass die alttestamentliche Geschichte eben ein Muster ist, ein Beispiel ist, wie Gott den Menschen unter dem neuen Bund mit Jesus begegnet. Und das Gebet der Gemeinde setzt Gottes Pläne frei. Mehr denn je in unserer heutigen Zeit, ihr Lieben, braucht Gott seine Gemeinde, um seine Pläne in dieser Welt voranzubringen, seine guten Pläne des Heils. Weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott braucht Menschen, die bereitstehen, aus der Beziehung mit Christus heraus sich führen zu lassen und Menschen einzuladen. Und das Zeugnis dieser Frau hat ihn so beeindruckt und den König, dass die diese Aktion losgetreten haben. Im 1. Petrus 2, Vers 9 sagt Petrus, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das spricht er zu den Christen, die Christen geworden sind. Zu dir, du bist ein Priester, eine Priesterin, eine Beterin, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gerufen hat. Petrus sagt im Vers 5, lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine, als ein geistliches Haus, ein geistliches Priestertum, um geistliche Schlachtopfer zu bringen. Das ist Gebet und Lobpreis. Gebet und Lobpreis steigen in den Himmel. Das tut nicht nur dir gut, das berührt Gottes Herz. Es macht etwas mit dem Herrn und mit dir. Elia wird von Gott gebraucht in dieser Welt. Mach dich bereit, dass auch du gebraucht wirst in dieser Welt. Wenn du dein Leben in Jesus tief gründest und reif wirst, gebraucht dich der Herr. Vers 9. Da kam Naeman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas, des Propheten, Haus. Und Elisa schickte einen Boten, Gehasi hieß er. Das ist eine eigene Geschichte, können wir auch eine coole Predigt draus machen. Gehasi. Nicht Komhasi, sondern Gehasi. Und er schickt den Boten raus und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Elisa schickt seinen Boten, er kommt nicht mal selber, und gibt diesem heidnischen Fürsten da die Anweisung, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, dann wirst du geheilt werden. Was für ein prophetisches Bild. Einmal ist der Jordan eben der Jordan, dreckig und schlammig. Und er spielt in der Geschichte des Heils über Jesus und seiner Erlösung keine unwichtige Rolle. War es doch später Johannes der Täufer, der da stand und am Jordan aufrief, kehrt um und bereitet euch im Herzen vor, dass Gott kommt und lasst euch hier in dieser Suppe taufen. Und was für ein prophetisches Bild mit der Zahl 7, ihr wisst das. Aus der Endzeitbibelschule, 7 ist die Zahl, die steht für das Vollkommene. Und zwar das Vollkommene, das nur Gott schaffen kann. Und Elisa gibt eine Anordnung und sagt, du gehst jetzt in den Jordan, weil in dem Jordan wird einmal der Sohn Gottes getauft werden. Und ein prophetisches Zeichen, dass du, wenn du da dich lässt taufen auf den Namen des Sohnes Gottes, dann wirst du gerettet werden. Du kannst auch deine Hilfe irgendwo woanders suchen. Aber ich gebiete dir prophetisch für alle Zeiten, geh in den Jordan. Das heißt nicht, dass wir nach Israel gehen müssen und nur am Jordan ist die wahre, echte Taufe heute im Jahr 2020. Das ist ein Segen für die, die das machen. Aber das Wasser der Elbe ist genau dasselbe wie beim Jordan. Es geht aber um eine geistliche Geschichte, dass du dich taufen lassen musst, da wo Jesus sich taufen lässt und wo Jesus ist. Du kannst nirgendwo anders deine Schuld loswerden als nur bei Jesus. Du kannst es im buddhistischen Tempel versuchen, du kannst es mit irgendwelchen Meditationen versuchen. Mir tun diese Menschen leid. Freunde von uns suchen Hilfe und dann meditieren sie sich halb tot und werden noch bitterer. Die Lösung ist Jesus. Lass dich taufen auf den Namen Jesus. Warum zögerst du denn noch? Die Zahl 7 steht für das, was Gott schaffen kann. Dieses 7-malige Baden oder Eintauchen, das weist auf die umfassende und vollkommene Neuschöpfung hin, die Gott Naaman anbietet. Hey, es geht um eine Neuschöpfung in deinem Leben. Siehe, alles wird neu, sagt Jesus. Alles. Rechne nicht mit 5%, sondern wenn Jesus an dein Leben kommt, dann ist sein Ziel, dass er dich vollkommen macht im Lauf deines Lebens bis in die Ewigkeit. Stopp ihn nicht. Begrenz ihn nicht. Und jetzt berühren wir den Kern der Geschichte. Naaman wollte Gesundheit, Heilung für sein Fleisch. Aber Gott bietet Naaman Gesundheit, Reinheit, Heilung und Heil an. Und das fasst die hebräische Sprache mit diesem Wort Shalom zusammen. Friede. Deine Seele wird heil. Das ist Gottes Anspruch für dich. Wiederherstellung, nicht nur ein paar Pickel weg. Die Seele will heil werden. Dein Herz wird heil. Da ist das Bad, um von Bitterkeit zu genesen, von Verletzung, von Eifersucht, von all den Gedanken des Herzens gegen irgendetwas oder irgendjemand. Und Naaman schien das nicht verstanden zu haben, wie wir Gottes Anspruch oft nicht tief verstehen, sonst wäre er hier nicht richtig sauer geworden, Vers 11. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen, der große Prophet, und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen. Und er wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht unsere Flüsse ab und Papa von Damaskus besser und sauberer als alles Wasser von Israel? Kann ich mich nicht zu Hause baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Auch zur Zeit Jesus lesen wir, ging jemand traurig weg. Hatte er aber doch die Frage auf dem Herzen, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was muss ich denn tun, um den Shalom Gottes ganzheitlich zu erfahren? Und die Antwort Jesus passte ihm nicht, genauso wie die Art und Weise Elisas und die Antwort dem Naaman auch nicht passte. Und glaubst du oder ich machen da eine Ausnahme? Mir begegnet manchmal das Wort Gottes und Jesus sagt, tu das. Und mir passt seine Antwort gerade nicht. Ich hätte was anderes gerne gehört. Was hatte er denn erwartet? Wir lesen es hier, irgendwie eine besondere religiöse Handlung, Schwingungen, die auftauchen, wenn er seine Hand hoch und runter wedelt, Zeremonien, das Einhalten von Abläufen, Traditionen, Reden, Lehren, irgendwie. Manche kommen zum Gottesdienst und sagen, oh, mich stört hier diese fehlende kirchliche Tradition, was auch immer das ist. Und schon gehst du an dem vorbei, was Gott vielleicht mit dir tun möchte. Andere sollen etwas für mich tun. Das war seine Vorstellung. Andere sollen etwas für mich tun. Elisa, bitte leg die Hand auf. Pastor, bitte bete für mich. Pastor, bitte löse mein Problem, indem du mir sagst drei Punkte, was ich machen soll. Und Gott sagt hier, es liegt in deiner Hand. Demütige dich. Das ganze Ding hier kratzte an Naemans Ego, seinem Stolz, seinen Vorstellungen, seiner Lebensphilosophie und seinem Blick auf die Welt. Jeder Israelit und jeder Syrer wusste, das Wasser des Jordan, das heilt niemanden. Und indem Naeman genau das tun würde, würde es unmöglich werden für ihn, irgendjemand oder irgendetwas seiner Heilung weder Menschen noch Wissenschaft noch medizinischen Mitteln zuzuschreiben, denn allein einem Wunder von Gott. Das war die Botschaft hier. Dass Naeman hinterher nicht sagen konnte, siehste, Elisa hat's gemacht, die Mechanismen haben's gemacht, die Botschaft hat's gemacht. Paulus sagt im 1. Korinther 1, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschande mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Paulus sagt, das Evangelium ist eine Dummheit. Zu glauben, dass das Wort von Jesus mich auferweckt von den Toten, ist eine Dummheit für die, die nicht errettet werden. Aber uns ist es eine Kraft Gottes. Wie viel Segen ist Christen und uns und mir schon entgangen, weil wir dachten, andere müssten was für uns tun, sich anders verhalten. Ach, wie bin ich so enttäuscht, wie man mich behandelt in der Gemeinde, und dann gehe ich weg und Jesus sagt, demütige dich, wasche du dich und werde rein. Wasche du dich. Jakobus 4,10 sagt Jakobus, demütigt euch vor dem Herrn, damit er euch erhöht. Wie gut, wenn man Freunde hat. Egal in welchem Verhältnis sie zu dem Menschen stehen, ob Sklave oder Diener, von denen man sich überzeugen und helfen lässt. Vers 13, da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht auch getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir sagte, bade und du wirst rein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Wasche dich und werde rein. Das ist mein Thema heute Morgen. Es klingt so einfach und ist doch zu schwer, oder? Wie viele hadern mit sich selbst? Sollte ich mich taufen lassen? Ich bin noch nicht so weit. Ihr Lieben, das Taufen ist ein Zeichen, dass Gott beginnen kann, in meinem Leben zu wirken. Das ist ein äußerliches Zeichen. Gott sagt, sei mir einfach gehorsam, lass dich taufen. Jesus steht da, Johannes wehrt ihm sogar. Und Jesus sagt, nee, lass mal, ich verstehe deine Einwände. Aber es ist gut so, Gottes Willen zu erfüllen. Also tauf mich jetzt, weil ich habe Gottes Willen zu erfüllen.